Also fast die Hälfte der Berichte von Jesus sind solche Berichte, was er getan hat. Ein Menschen, eine ist eine ganz besonders skurrile Geschichte, nämlich da begegnet Jesus einem Besessenen, der wird sehr lebendig beschrieben, nämlich jemand, der rumgetobt ist. Man hat ihn versucht, immer wieder festzubinden, an Ketten zu binden, dass er ruhig hält und nicht zu gewalttätig ist. Aber er hat die Stricke immer zerrissen, hat sich immer wieder losgekämpft, hat auf dem Friedhof gehaust. Und wenn er Leute getroffen hat, dann hat er rumgeschrien und um sich geschlagen. Er hat in Grabhöhlen übernachtet. Wir würden vielleicht heute sagen, es war so eine Art Grufti. Also ein sehr, sehr kaputter, zerstörter Typ. Und im Lukas-Evangelium Kapitel 8 wird berichtet, wie Jesus diesen Menschen begegnet, mit ihm spricht und feststellt, dieser Mann ist von Dämonen besessen. Da ist der Teufel sehr massiv am Werk. Das gibt es. Und er spricht ihn frei, treibt die Dämonen aus. Das ist eine ganz spektakuläre Befreiung, die der Mann erlebt. Und dann steht wenig später, dieser Mann sitzt befreit, ganz relaxed zu Jesu Füßen und hört ihm zu. Er ist frisch angelegt, er war nämlich immer nackt, er rannte immer nackt durch die Gegend. Ne? Hatte etwas angezogen, sah gepflegt aus, sah ordentlich aus. Und er wollte jetzt Jesus nachfolgen. Er hatte einen klaren Verstand, betont Lukas. Er war völlig wieder hergestellt. Er wollte Jesus nachfolgen, aber Jesus schickt ihn zu seiner Familie, in seinen Ort zurück. Er soll dort erzählen, was er erlebt hat. Und das macht er. Er erzählt der ganzen Stadt, nicht nur der Familie, der ganzen Stadt, was Jesus an ihm getan hat. Und das finde ich so faszinierend. So ein völlig zerstörter Mensch wird zum Hoffnungsschimmer für die ganze Stadt. Wisst ihr, ich will euch das jetzt gerade am Anfang sagen, wenn Jesus bei so einem zerstörten Menschen, bei so einer zerstörten Persönlichkeit, so komplett kaputter Persönlichkeit, so etwas Großes tun kann, dann kann er auch das, was bei dir kaputt ist, zerstört ist, wiederherstellen. Wilf Gasser, der Leiter der Evangelischen Allianz hier in der Schweiz, wurde einmal gefragt, was er denn für eine Definition für Heilung hätte. Denn in seiner Gemeinde in der Vineyard in Bern, da wird auch für Kranke gebetet. Und er hat gesagt, Heilung bedeutet Wiederherstellung des vom Schöpfer gedachten Zustandes. Heilung kann auf dieser Erde immer nur eine Annäherung an den himmlischen Idealzustand sein. Heilung ist nicht Selbstzweck, sondern soll Gottes Reich sichtbar machen und den Menschen dazu befähigen, Gottes Liebe freier zu empfangen und diese Liebe freier weiterzugeben. Also auf den Punkt gebracht, Wiederherstellung. Heilung heißt Wiederherstellung des Menschen, so wie er von Gott gedacht war. Und das ist auch der Grund, warum Jesus sehr oft am Sabbat geheilt hat. Weil am Sabbat, das war der Ruhetag, da hat Gott geruht von seinen Werken, da war alles fertig und es war wunderbar und gut geworden, sagt die Bibel. Und Jesus heilt am Sabbat, wo man daran denkt, dass eigentlich alles gut und wunderbar gemacht ist von Gott und will zeigen, ich stelle das wieder her, dass es wieder gut wird mit dir. Versteht ihr? Es war wie ein Signal. Ich heile deshalb am Sabbat. Ich will wiederherstellen das, was in dir kaputt und schräg und krumm und krank ist. Und ich finde die Definition von Wilf Gasser deshalb so vorlesenswert, weil er sagt, das ist kein Selbstzweck. Es geht nicht immer nur um dich, sondern es ging Jesus immer darum, dass die Menschen begreifen, Gottes Reich ist angebrochen. Das sollen die Menschen verstehen. Sie sollen zu Gott kommen, umkehren. Und es soll Menschen dazu fähig machen, eben empfänglicher zu werden für die Liebe Gottes. Ich glaube, das ist eins der großen Probleme, dass wir Gottes Liebe nicht glauben. Denn wenn wir sie einlassen könnten, dann würde sie unser ganzes Leben verändern. Heilung heißt, Gottes Liebe findet in mir Raum. Ich kann sie empfangen, ich kann sie freier weitergeben. Denn das ist ja eigentlich deine und meine Bestimmung. Der Heiland bringt Heilung, aber nicht nur für den Körper. Ich habe bewusst dieses Thema gewählt, ganzheitliche Heilung, weil oft wird dann in der christlichen Szene nur für die Leiden des Körpers gebetet. Und das ist viel zu kurz im biblischen Kontext. Jesus wollte viel mehr, nicht nur den Körper, sondern er wollte den ganzen Menschen wieder heil machen. Das sehen wir bei diesen Besessenen. Da war gar kein körperliches Leiden offensichtlich, der war einfach durchgedreht. Alles war in Unordnung geraten und Jesus bringt es wieder in Ordnung. Es wird gut. Er möchte nicht nur den Körper herstellen mit Leib, sondern auch deine Seele und deinen Geist. Und wir wissen heute auch von der Medizin, dass das alles sehr eng zusammenhängt. Wir müssen ganzheitlich denken. Jesus wollte nicht nur unsere Seele retten, sondern gleichzeitig auch unseren Körper retten und gesund machen. Er wollte gleichzeitig auch unseren Geist erneuern. Und da gehört ja sehr, sehr vieles zusammen. Zum Beispiel auch unsere Beziehungen gehören damit dazu. Er möchte deine Beziehung retten und heil machen, was kaputt ist. Und ich vermute mal, es gibt wahrscheinlich gar niemanden unter uns, der da nicht schon gewisse Erfahrungen gemacht hat, Verletzungen erlebt hat. Er möchte auch deinen Lebensstil heilen. Ich werde dann noch etwas mehr dazu sagen. Er möchte auch deine Gefühle und Gedanken heilen. Wir denken an sowas viel zu wenig, aber wisst ihr, wir sind oft sehr krank in dem, was wir denken und auch fühlen. Und wisst ihr, wenn jetzt junge Mädchen sich zu Tode hungern, weil sie den Eindruck haben, ich bin nicht hübsch genug, oder weil Menschen verrückte Sachen anstellen, weil sie den Eindruck haben, ich bin nicht wertvoll genug, das ist ein Zeichen davon, dass da im Denken, im Fühlen etwas krank ist, etwas kaputt ist, etwas nicht in Ordnung ist. Und das bewegt Christus, er möchte das heilen. Er möchte auch unsere Emotionen heilen. Wo kommt das her, dass wir manchmal wegen Kleinigkeiten so ausrasten, so aufgebracht sind, so scharf reagieren? Das ist doch irgendetwas in dir, in mir, nicht in Ordnung, krank. Er möchte auch das heilen, was andere dir angetan haben. Viele von uns haben Missbrauch erlebt oder Mobbing in der Schule. Jetzt gerade wieder in die Geschichte gehört, das bewegt mich so. Ein Junge, der ist ganz neu zugezogen, will in die Klasse rein und niemand will was mit dem zu tun haben und er mag gar nicht mehr in die Schule gehen. Das sind doch schwere Verletzungen, oder? Er möchte unsere Verwundung heilen, unsere Verletzungen, unsere falschen Abhängigkeiten von Dingen oder auch von Menschen. Versteht ihr, für Jesus ist das alles eins. Er sieht dich als ganzen Mensch, nicht nur deinen Körper. Er möchte dich insgesamt heil machen. Für das ist der Heiland gekommen. Und seht ihr, deswegen ist Hoffnung für dich und für mich. Und ich will dir deswegen zum Anfang gerade die Frage stellen, was bewegt dich denn selber jetzt momentan, wo du dir wünschtest, dass doch da der Heiland mal seine Hand drauf legt und es gut macht und wieder in Ordnung bringt und heilt. Ich habe deshalb die Geschichte mit dem Besessenen gebracht, weil sie so krass ist und man sieht, es ist für ihn kein Problem zu groß für Jesus, kein Problem. Keine Last ist ihm zu schwer, er hat alles am Kreuz getragen für dich. Ich möchte dich also einladen, dann auch wirklich zum Gebet zu kommen, zu Jesus zu kommen. Gerhard von Rath, das war ein Bibelausleger im letzten Jahrhundert, hat sehr gute Kommentare zum Neuen Testament geschrieben. Er hat ein sehr gutes, bemerkenswertes Zitat. Alle Störungen unseres natürlichen Lebensstandes haben ihre Wurzeln im gestörten Gottesverhältnis. Da ist eigentlich der Beginn, dass wir keine lebendige Beziehung, keine heile Beziehung zu unserem Schöpfer, zu unserem Gott haben, da hat alles, was an Störung in uns stattfindet, seine Ursache, seine Wurzel. Und deshalb hatte Jesus die Heilung unserer Beziehung zum himmlischen Vater als erstes Ziel vor Augen. Deswegen hat er die Menschen eingeladen und sagt, kommt zurück zu Gott. Und deshalb hat er gerade Gemeinschaft gehabt mit den Menschen, die so ganz, ganz offensichtlich irgendwo krank im Kopf und in ihrem Denken und im Charakter waren. Das waren zum Teil Menschen, die nicht unbedingt körperliche Leiden hatten, aber ihr ganzes Leben war komplett irgendwo krank. Es waren Zöllner, es waren Sünder, es waren Prostituierte, mit denen niemand etwas zu tun haben wollte. Und Jesus hat gesagt, ich lese euch diese Stelle vor in Lukas 5, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Und wisst ihr, das finde ich so fantastisch, dass Jesus nicht mit dem Finger auf uns zeigt, wenn die Dinge nicht in Ordnung sind. Und sagt, jetzt musst du dich mal anstrengen, jetzt mach mal und so. Sondern er sagt, ich bin gekommen als Heiland. Und diese Menschen brauchen mich. Und ich ekel mich vor niemandem. Und ich empfinde keine Abscheu vor irgendjemandem, weil er so lebt, weil er so denkt, weil er im Charakter nicht richtig ist. Sondern dafür bin ich als Heiland gekommen. Diese Menschen brauchen mich. Ich bin der Arzt. Ich möchte sie gesund machen. Ich will bei ihnen sein. Also er ruft uns zunächst zur Umkehr zu Gott. Und danach folgt alles andere, dass er uns wiederherstellen möchte, so wie wir eben gedacht waren von Gott. Aber es beginnt mit der Umkehr zu Gott. Dann beginnt danach die Renovation deines Lebenshauses. Es ist schon sehr lange her und es war auch nicht hier, deswegen kann ich es erzählen. Bin ich einfach mal zu einem Jugendlichen von unserer Jugendgruppe heimgefahren, dachte ich, gehe mal spontan vorbei, besuche den. Und da habe ich schon fast die Tür nicht aufgekriegt, weil die war komplett vermüllt. Ich habe sowas noch nie erlebt. Es roch auch so. Die ganze Wohnung stand voll mit irgendwelchen Abfallbehältern, Papiersachen, PET-Flaschen, Essensreste. Also ich habe erstmal die Luft angehalten. Ich dachte, meine Güte, ich hatte das ja nie gedacht. Nach vorn sah bei dem immer alles so perfekt aus, so. Und er konnte super beten in der Gemeinde, das war immer fantastisch, gell? Da dachte ich, oh Mensch, du, das ist also ein sehr heiliger Mensch. Jetzt komme ich in die Wohnung, jetzt dachte ich, das hätte ich ja nie gedacht, was da dahinter steckt. Ne? Aber richtig komplett vermüllt, ihr könnt euch keine Fernsehsendung vorstellen, die zeigen ja manchmal auch solche Sachen. Das war wirklich, boah. Und da habe ich gesagt, weißt du was, komm, wir räumen das jetzt alles auf. Ich merkte, er hatte gar keine Energie, das zu machen. Habe ich Müllsäcke organisiert und so weiter und haben wir die ganze Wohnung entmüllt. Das ist für mich so ein Bild für das, was geschieht, wenn du jemanden in dein Lebenshaus einlässt, der mal hinter die Fassade schauen darf und der die Macht hat, die Dinge zu verändern, Jesus. Dann kann der aufräumen mit dir zusammen. Das ist seine Idee. Komm, nimm mich in dein Leben auf, lad mich ein und wir wollen miteinander die Sache in Ordnung bringen. Und ich habe die Kraft, dir den Mut zu geben, das anzupacken. Ich werde Dinge einfach so auch wieder heilen. Aber lass mich in dein Lebenshaus. Es gibt in der Bibel viele solche Geschichten, wo das deutlich wird, zum Beispiel bei dem Zachäus, diesem geldgierigen, verschlagenen Zöllner, der den Leuten das Geld aus der Tasche gegaunert hat und auch betrogen hat und so. Und Jesus sagt, ich lade mich bei dir ein. Hat sich einfach eingeladen bei ihm. Jesus möchte sich ja auch bei dir einladen, sagt, ich möchte zu dir kommen. Ne? Und der Zachäus sagt, ja, okay, dann komm. Und dann macht er ihm die Tür auf und Zachäus lädt Jesus ein. Und in dem Moment verändert sich sein Leben, als er Jesus einlässt. Und zwar ganz grundlegend. Zachäus war jetzt auch nicht krank körperlich, aber seine Krankheit war sein Charakter, sein gespaltenes Verhältnis zum Geld, sein Egoismus, alles war immer nur für ihn. Und er hat da in Jesu Gegenwart eine Befreiung erlebt, dass er auf einmal sagte, ich gebe denen ich was betrogen habe, das Geld zurück. Und denen, die wirklich Not haben, die Geld brauchen, denen gebe ich Geld. Plötzlich wird dieser geldgierige Mensch großzügig. Wir sind von Gott so gedacht, dass wir großzügig sein sollen. Das ist eigentlich unsere Bestimmung. Wir merken, wie dieser Zachäus wiederhergestellt wird, weil er Jesus die Tür geöffnet hat. Ich möchte euch einladen, die ihr noch nie so richtig Jesus die Tür geöffnet habt, öffnet ihm doch einfach mal die Tür. Lasst ihn hinter eure Fassade schauen. Er möchte die Dinge gut machen. Er ruft uns zur Umkehr auf. Ganzheitlich möchte er dich erneuern. Es gibt viele Dinge, wo ich jetzt noch predigen könnte. Ich will jetzt mal drei Dinge zum Thema Ganzheitlichkeit noch bringen, die aus der Fülle der Dinge, die man jetzt bringen könnte, vielleicht sehr, sehr wichtig sind für dich, die etwas damit zu tun haben, dass Sünde manchmal eine Ursache hat. Und um mal vielleicht dahinter zu steigen, wo muss ich bei mir ansetzen? Es gibt zum Beispiel, das wird uns in der Bibel gesagt, ein Zusammenhang zwischen unserem Lebensstil und Gesundheit. 1. Korinther 6, da sagt es Paulus so, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür bezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Er schreibt das hier an Christen, die hatten Jesus schon längst die Tür geöffnet und hatten trotzdem an vielen Stellen manche Dinge noch nicht verstanden. Da war noch manches krank und Paulus musste sie ermutigen und sagen, hey, jetzt schauen wir mal auf euren Körper und auf euren Lebensstil. Das ist hier im Zusammenhang gesagt mit sexuellen Ausschweifungen. Da waren Leute, die gingen so wie früher, als sie noch keine Christen waren, noch weiter zur Hure. Und sie hat noch nicht verstanden, dass der Wille von Gott ganz anders ist, sondern dass Sexualität natürlich in eine verbindliche Beziehung gehört und sie anders gelebt werden kann, anders gedacht war von Gott. Und das greift hier Paulus auf. Also geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Der Körper ist nicht unwichtig, den hat ja Gott geschaffen. Und das ist wie ein Tempel, sagt er, den sollt ihr würdigen, da wohnt der Heilige Geist drin. Als ihr Christen wurdet, habt ihr diesen Geist bekommen. Also achtet auf diese Behausung. Müsst sie wirklich auch pflegen und darauf achten. Und das tönt für euch jetzt vielleicht sehr ungeistlich, aber ich will euch sagen, sehr viele unserer Krankheiten sind hausgemacht. Und da kannst du nicht einfach kommen, ach Herr Jesus, nimm mir meine Beschwerden, weil du deinen Lebensstil komplett schräg lebst. Ich gebe euch ein paar Stichworte, vieles wird euch bekannt sein. Zum Beispiel die Frage, kriegt dein Körper genügend Bewegung? Gell? Also, da steht überhaupt gar nichts in der Bibel, dass wir Sport machen sollen, oder? Wisst ihr, warum in der Bibel gar nichts steht zum Thema Sport? Wisst ihr das? Das musste man gar nicht thematisieren. Die mussten alle Sport machen, jeden Tag. Auf dem Acker zu arbeiten, sich die Früchte zu erkämpfen, da auf dem Acker zu pflügen, umzugraben und so weiter. Und zu reisen, Nachbarn besuchen. Paulus musste nichts von Sport erzählen. Der hat zig hunderttausende Kilometer gemacht. Der hat mehr als die obligatorischen 10.000 Schritte am Tag geschafft. Der brauchte kein zusätzliches Fitnesstraining. Versteht ihr, das war? Für die Leute war das ganz normal. Die haben immer Sport gemacht. Deswegen musste man nicht drüber schreiben. Die waren körperlich recht fit in der Regel. Ja, bewegst du dich genug? Wisst ihr, dein Körper ist nicht gemacht, um auf dem Sessel zu sitzen, Fernsehen zu gucken, PC. Also immer nur zu sitzen und rumzuhängen. Der Körper ist nicht dafür gemacht, der will mal an seine Grenzen. Der hat ja auch deshalb Muskeln, der will mal gefordert werden. Ihr glaubt das nicht? Ernährung. Liebe Freunde, wenn ich die ganzen Süßgetränke im Regal sehe und manchmal die Kinder, die hauen sich das alles rein und sagen, oh Hilfe, jetzt kriege ich jetzt schon Zucker und Diabetes. Ich sage euch, ganz vieles von dem ist komplett hausgemacht. Zu viel Weißmehl, zu viel Fleisch und Fett, das sind natürlich alles so die Macken von unserer Wohlstandsgesellschaft. Wir können uns das leisten. Das war früher überhaupt nie denkbar, dass die, wenn die einmal in der Woche Fleisch hatten, dann war das schon, meine Güte, dann musstest du schon sehr sparen. Das war ein Höhepunkt. Für uns ja gar kein Problem. Wir können jeden Tag ein Steak uns in die Pfanne hauen. Völlig ungesund. Viel hausgemachter Stress, weil wir von einem Termin zum anderen rennen, weil wir im Kopf so die Wahnvorstellung haben, ja, ich muss die alle annehmen, die Termine, denn ich bin ja wichtig und ich will ja wichtig bleiben und will ja sichtbar bleiben und ich will es gut machen. Vieles hausgemacht. Ich will auch nichts verpassen. Ich gebe euch den Spruch von meiner Mutter mit, Thomas, du wirst noch viel verpassen in deinem Leben. Denn ich hatte an der Stelle einen sehr ungesunden Lebensstil, war ständig auf Achse. Thomas, du wirst noch viel verpassen in deinem Leben. Ist nicht schlimm, muss nicht überall dabei sein. Es findet auch mal ohne den Herrn Lorenz statt. Also meine Mutter hat mich da immer zur Umkehr gerufen. Mediennutzung. Wir sitzen vorm Fernseher, vorm PC und werden immer passiver. Und das schlägt sich auf unsere Psyche nieder. Denn wir sind gemacht, schöpferisch tätig zu sein. Wenn du vorm Fernsehen sitzt, wirst du nicht mehr schöpferisch tätig sein. Du lässt dich nur noch berieseln, gehst in die passive Rolle. Nur mal ein Stichwort. Genussmittel. Wir verlieren das Maß. Aber Paulus hat auch zum Timotheus gesagt, lieber Timotheus, trink nicht nur immer Wasser, bist du kränklich, nimm doch auch mal einen Schluck Wein dazu. Also er hat gesagt, nimm mal ein wenig Wein dazu. Ne? Also wenig, aber auch mal was dazu. Wir haben das Maß verloren, wir haben nicht mehr das wenig, kennen wir gar nicht mehr. Immer volle Kanne, alles, das ganze Programm. Und Maß halten in den Dingen, natürlich sind Genussmittel etwas Gutes, die dürfen wir nutzen, aber alles mit Maß. auch Entspannung, ausreichend Schlaf und so weiter. Ich will das abkürzen. Wisst ihr, du kannst nicht beten, Herr, gib doch, dass es mir wieder besser geht, ich fühle mich so schlecht. Und vielleicht sind manchmal dann deine körperlichen Beschwerden einfach ein Ruf zur Umkehr von Gott. Lieber Freund, du warst von Gott nicht so gedacht. Sorge mehr für deinen Körper, den hat Gott dir geschenkt. Lebe so mit ihm, dass es Gott Ehre macht. Und seht ihr vielleicht an dieser Stelle, das klingt jetzt wie ein Appell, aber vielleicht sind wir in diesen Sachen auch manchmal sehr hilflos. Wir würden ja gerne uns mehr bewegen, aber wir sind so bequem geworden. Wir würden ja gern mehr Maß halten mit Alkohol und allem, aber wir haben schon fast eine Abhängigkeit und es geht über unsere Kräfte. Vielleicht kannst du heute einfach zum Gebet kommen und sagen, bitte Jesus, gib mir Kraft, befreie mich von dieser Sucht. Zieh mich da raus. Vielleicht musst du einfach beten, Jesus, überwinde meine Bequemlichkeit. Wisst ihr, es hängt vielleicht an dem, Jesus möchte dich daran helfen, er hebt nicht den Zeigefinger, sagt, komm doch mit dem zu dir, warum schaffst du es nicht? Ich möchte für dich da sein, dir helfen. Noch ein zweiter Zusammenhang, Beziehungen und Gesundheit. Ein gütiges Herz, sagt Salomo, der König, ein gütiges Herz hält den Körper gesund, aber Neid ist Eiter in den Gebeinen. Ein gütiges Herz ist ja so der Inbegriff von einem Menschen, der Frieden mit den Menschen um sich herum pflegen kann. Ein gütiges Herz. Das sind Menschen, bei denen ist man gerne irgendwie, da ist keine Gefahr, dass da gerade wieder ein Streit ausbricht. Sind so, haben so eine Sanftmut, eben gütig, friedvoll. Und wo wir selber so Frieden halten, so friedvoll sind, dann ist es auch gut für unsere Gesundheit. Neid und Bitterkeit, Streit, die machen krank und die Wissenschaft hat das auch schon längst nachgewiesen, dass wir uns mit Ärger kaputt machen. Es gibt da einen Zusammenhang zwischen unseren Beziehungen und unserer Gesundheit. Paulus hat gesagt, soweit es an dir liegt, dann halte doch mit allen Menschen Frieden. Versuch es. Und ich will das gar nicht groß ausbauen, sondern dir einfach die Frage stellen, dort wo du Unfrieden erlebst, was hindert dich eigentlich daran, Frieden zu schließen und den Menschen, die dir Stress machen, innerlich zumindest die Hand zu reichen und vielleicht auch mal den ersten Schritt zu gehen und ihnen die Hand zu reichen, vielleicht auch mal um Vergebung zu bitten, so wie wir es beim Urs gesehen haben im Video mit dem Vater. Es tut mir leid. Ich habe den Eindruck, es ist oft nur unser Stolz, dass wir was Besonderes sind, weil wir im Charakter einfach nicht bereit sind dafür. Was hindert dich? Vielleicht solltest du das vor Jesus bringen. Herr, ich möchte gern meinen Stolz loslassen. Ich möchte gern dem, wo es schwierig ist, mal die Hand reichen und auch um Vergebung bitten. Es könnte so vieles wieder heil werden, einfach durch das. Im Kolosserbrief lesen wir, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Und auch hier nur kurz der Satz, wer anderen vergibt, tut sich selbst etwas Gutes. Um das geht's. Ich weiß genau, es gibt Menschen in meinem Leben, die, da habe ich versucht, mich zu versöhnen und ich war auch nicht zu stolz, um Vergebung zu bitten, aber sie haben mir trotzdem die kalte Schulter gezeigt, sie wollte nicht. Und sie hatten etwas gegen mich, weiß nicht was. Jetzt kann ich mich darüber ärgern. Aber ich habe darum gebeten, Jesus gibt, dass ich loslassen kann, dass ich ihn zumindest vergeben kann, dass ich mich nicht immer über sie ärgern muss. Und da kann uns Jesus wirklich befreien, dass ich sagen kann, Jesus, ich vergebe ihm in deinem Namen. Ich lasse los. Er muss mich doch nicht mögen von mir aus. Du liebst mich. Das soll mir genügen. Wir können um Kraft bitten, Menschen das zu vergeben, was sie uns angetan haben. Da braucht es manchmal sehr viel Kraft. Vielleicht geht es heute einfach darum, dass du für dich beten lässt, dass du die Kraft bekommst, loszulassen, wirklich Vergebung zuzusprechen, auf jemanden mal zuzugehen. Dann ist es vielleicht gar nicht dran, Jesus, hilf mir, dass es mir besser geht, sondern einfach, Herr, gib mir die Kraft, den ersten Schritt zu gehen. Und ich will noch einen letzten Zusammenhang euch noch aufzeigen, nämlich den Zusammenhang zwischen Sünde und Gesundheit. Psalm 103, da sagt
David, er vergibt dir alle deine Schuld, der Herr, und heilt alle deine Krankheiten. Wir haben einen Gott, der vergibt Schuld und der heilt. Und wir haben in der Bibel sehr oft, dass diese beiden Begriffe ganz nah beieinander stehen. Man kann es zwar unterscheiden, unsere Schuld und die Krankheit, aber nicht selten gibt es eben einen Zusammenhang. Beispiel Miriam, Schwester von Mose. Die hat sich gegen Mose aufgelehnt, war eifersüchtig auf seine Führerrolle beim Volk Israel und hat ihn ungerechtfertigt kritisiert. Und sie bekommt sofort Aussatz, einen ganz hässlichen Hautausschlag, Aussatz. Und es war ganz offensichtlich etwas, was Gott zugelassen hat. Diese Krankheit sollte für sie wie ein Weckruf sein. Hey, Miriam, du kritisierst da jemanden, der hat Verantwortung von mir bekommen. Man muss wissen, Mose war ein sehr, sehr demütiger Mensch, steht es auch hier bei dieser Stelle. Sie hat ihn ungerechtfertigt niedergemacht. Und dieser Aussatz war dann wie ein Weckruf, Miriam, kehr um. Und sie ist umgekehrt. Mose in seiner Demut hat für seine Schwester gebetet, dass sie wieder gesund wird. Es gibt einen Zusammenhang. Von David gibt es mehrere Berichte. Ich will euch mal eins vorlesen. Psalm 32 verarbeitet er ein Stück seine Biografie, wo manches sehr holprig war. Obwohl wir wissen, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war, hat er sehr viele Fehler gemacht, sehr viel Sünde in seinem Leben. Aber er war jemand, der umkehren konnte. Und er berichtet, solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir, da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft, wie unter stechender Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde, meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vertretungen bekennen. Und du, ja, du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Wisst ihr, wenn du schuldig bist in deinem Leben, dann hilft es auch nicht, dass du einfach sagst, Jesus, jetzt gib, dass es mir körperlich besser geht. Prüf dich, es könnte eine Ursache haben, dass du grundsätzlich in Sünde lebst irgendwo. Und da gibt es nur eins. Bekenne Gott deine Schuld. Ihr könnt das auch, wenn die Leute hier beten, machen. Das läuft. Vergebung ist eigentlich ganz einfach. Es sind drei Schritte, die David hier beschrieben hat in dem Text. Das erste, ich bekenne. Das heißt, ich lege das jetzt offen vor dich hin. Sag Gott, so sieht's aus, das ist die Wahrheit. Da bin ich wirklich voll daneben getappt, schuldig geworden. Ich bringe das jetzt an Licht. Und wisst ihr, wenn ihr das vor einem Zeugen hier aussprecht, hat es doppelt Kraft. Dann hat das ein Zeuge gehört. Es ist am Licht. Es ist jetzt ausgesprochen. Endlich ist die Last mal auf dem Tisch. Und der zweite Schritt nach dem Bekennen ist, dass du bittest, Herr, vergib mir. So wie David es sagt, es tut mir leid. Ich bereue das. Es war großer Mist. Vergib mir. Und dann sagt uns die Bibel, wenn wir das tun, wenn wir bekennen und bereuen und das einfach um Vergebung bitten, dann gilt ja der Zuspruch von Jesus, dass er gerade dafür am Kreuz gestorben ist, dafür schon längst bezahlt hat. Und dann werden dir die Beter, wenn du das so machst, den Zuspruch auch geben im Namen von Jesus, dir ist vergeben. Ich sage das immer, wenn jemand beichtet und mal die Schuld auf den Tisch bringt, im Namen von Jesus, dafür ist er gestorben. Ich spreche dir in seinem Namen die Vergebung zu. Es ist oft zu wichtig für uns, das zu hören, dass Gott es gut gemacht hat, meine Schuld weggenommen hat. Und manchmal ist das schon der Anfang von deiner Heilung, auch körperlich. Wenn wir jetzt Abendmahl miteinander feiern, dann wird all das sichtbar, was ich bisher gesprochen habe. Abendmahl heißt ja, da ist jemand, der hat alles für uns vollbracht. Jesaja 53 hat es der Prophet Jesaja 700 Jahre bevor Jesus gekreuzigt wurde schon vorhergesehen. Ich lese euch diese Stelle vor. Es war unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Xaver und Margret, die werden dann hier Brot und Wein hereinbringen. Und ihr seid alle eingeladen an den Tisch des Herrn. Es ist dieser Ort, wo Vergebung stattfindet, wo Gott heilen möchte, wo Gott dir sagt, ich bin der Heiland, der dort, wo du jetzt gerade stehst, gern helfen möchte. Ich möchte noch besonders nochmal einladen, alle unter uns, die im Verhältnis zu Gott noch gar nicht so richtig wissen, wo sie stehen. Jesus steht vor deiner Tür und klopft an und bittet dich, dass du ihn hineinlässt. Du kannst jetzt zum Abendmahl kommen und kannst sagen, Jesus, ich komme. Wenn ich Brot und Wein zu mir nehme, dann ist das wie mein Bekenntnis, ich komme jetzt endlich zu dir. Ich habe begriffen, dass du mich in deiner Gegenwart haben willst, dass du mein Lebenshaus aufräumen möchtest, es gut machen möchtest. Ich komme. Es gibt manche von euch, die haben Jesus schon mal eingelassen in ihr Lebenshaus, aber sind enttäuscht worden von Gott. Oft ist unsere Enttäuschung von Gott auch ein Hindernis dafür, dass wir im Glauben weiterkommen. Und all denen sage ich, bring deine Frustration, deine Enttäuschung über Gott jetzt auch hier vor. Lad das am Kreuz ab bei Jesus und sag, ich komme wieder zurück, Herr. Es tut mir leid, dass ich sauer auf dich war. Ich möchte nochmal ganz neu mit dir beginnen. Vielleicht so, wie auch ein Ehepaar sich von Zeit zu Zeit nochmal ganz neu sagen muss, lass uns neu beginnen. Lass uns neu beginnen.